Willkommen zur Schriftlesung, zur Textlesung. Und wer mitlesen möchte, ich lese aus Hosea das Kapitel 11. Hosea Kapitel 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen und nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren, und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen, und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adma, dich Zebium gleichmachen? Mein Herz kehrt sich um in mir, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr.
Wir haben eben das Lied gesungen, ich will singen. Und dann die Freude. Und als ich so gerade richtig nach der Bekehrung so richtig dabei war und ich habe gerne gesungen und ich war dann auch im Männerchor, das war jetzt halb so wild, aber im Krankenhaus singen, da waren immer die wenigsten Leute. Und auch wenn ich lange arbeiten musste samstags, ich sage, nein, da will ich aber doch hin, denn das ist ganz wichtig, das ist mir wichtiger, als in der Gemeinde zu singen. Da kann man nämlich die Kranken erreichen. Wir geben eine kurze Ansprache und dann singen wir von, ne? Waren nicht alle mit einverstanden, worauf ich hin will. Ich habe ganz früh gelernt, auf den Herrn zu vertrauen. Und zwar in dem Sinne, wenn dann Brüder waren, die hatten dann, war da Husten oder ein bisschen Schnupfen, dann sagten die ab. Sag ich, Herr, das mache ich nicht. Das ist mir so wichtig und das ist jetzt deine Sache. Und das war wirklich so, was Monika schon sagte, du kannst nicht gehen, die Nase lief, wie ein Eimer schon drunter, husten, kriegst du keinen Ton raus. Ich sage, Herr, ich gehe. Das andere ist deine Sache. Ich kam an, der Husten war weg, die Nase lief nicht, ist zum Freuen. Und jetzt kommt das Kuriose. Nach dem Dienst mittags, wenn ich zu Hause war, war der Husten wieder da und die Nase lief. Ich denke, hab's halt falsch gemacht. Er hat gesagt, müsste immer, ne? Aber ich habe gesagt, für den Dienst. Und das immer so zu erleben, Stück für Stück, ich glaube, dann wächst man auch im Glauben. Dass man nicht immer sagt, ach ja, das geht nicht. Ne? Ja, das ist so. Jetzt haben wir ja, der Joe hat ja schon den Text gelesen, da wird ja manch einer fragen, was ist das denn? Gottes Liebe, ganz anders und ganz herrlich. Wie denkst du zurzeit über Gott und welches Bild entsteht in deinem Kopf, wenn du an ihn denkst? Unser Gottesbild hat eine enorme Auswirkung darauf, wie wir leben. Sicher ändert sich Gott nicht, je nachdem, wie wir über ihn denken. Er passt sich uns nicht an. Aber wir werden beeinflusst von unserem Gottesbild, in unserem Charakter und in unserem Verhalten. Wer in Gott nur den strengen Richter sieht, der wird sich immer so verhalten, dass er möglichst straffrei durchs Leben kommt. Seine Furcht beherrscht sein Gottesbild. Wer dagegen nur Gottes Freundlichkeit und Gutmütigkeit sehen möchte, wird schwer darum bemüht sein, ein moralisch aufrichtiges Leben vor Gott zu führen. Unser Gottesbild wird unter anderem geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben. Die gängigen Vorstellungen über Gott, egal ob sie richtig oder falsch sind, prägen uns. Wir haben es nötig, dass unser Gottesbild immer wieder durch Gottes Wort und durch ihn selbst korrigiert wird. Auch in der Bibel gab es gesellschaftliche Trends, an denen man erkennen konnte, welches Gottesbild in der Gesellschaft vorherrschte. Immer wieder war es nötig, dass Gott sich seinem Volk durch die Propheten neu vorstellte. Zur Zeit des Propheten Hosea hieß der gesellschaftliche Trend darauf schließen, dass in dem Volk etwas sehr Wichtiges verloren gegangen war. Dass sie ihren Gott nicht mehr so vor Augen hatten, wie er eigentlich ist. Und auch wir können durch das Buch Hosea wieder oder vielleicht zum ersten Mal unsere Sicht von Gott geschärft bekommen, um ihn zu erkennen, wie er sich selbst offenbart. Ein richtiges Bild von Gott wird Auswirkungen darauf haben, wie wir leben. Und das Leben des Propheten Hosea, sein Name bedeutet, der Herr rettet. Also Hosea war ein Prophet aus dem Südreich Israel. Er musste mit ansehen, wie sein Volk sich mehr und mehr von Gott abwandte und anderen Göttern diente. Und das war für ihn schlimm für Gott. Er rief das Volk zu Umkehr auf. Doch alles Reden schien umsonst. Gottes Volk wollte nicht zu Gott umkehren. Also entschloss sich Gott, dem Volk einen Einblick in sein innerstes Wesen zu geben. Und das Ergebnis finden wir in Kapitel 11, was wir gehört haben. Und es ist eine der bewegendsten und herrlichsten Beschreibungen von Gottes Wesen. Gottes Liebe als vollkommener Vater. Als Israel jung war, habe ich ihn geliebt und aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch je mehr sie, die Propheten, riefen, desto mehr liefen sie vor ihm weg. Sie opferten den Baalen und den Götterbildern, räucherten sie. Dabei war ich es, der Ephraim das Laufen beibrachte, der sie auf seine Arme nahm, doch sie erkannten es nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich war für sie wie jemand, der das Joch auf ihre Kinnbacken anhebt, sanft gab ich ihnen zu essen. Und Gott führte das Volk über 700 Jahre zurück und richtete einen Blick auf die Zeit, als es noch in der Sklaverei in Ägypten war. Dort mussten die Nachkommen Jakobs über viele Jahrhunderte unter schwerer Last und Pein arbeiten, mit Schweiß ihres Angesichts. Errichteten sie ein architektonisches Weltwunder nach dem anderen, zum Ruhm der ägyptischen Herrscher. Sie waren inzwischen ein großes Volk geworden, doch ein Volk ohne eigenen König, ohne Land, ohne Zukunft. So schien es zumindest. Indem nun Gott das Volk an dieser Vergangenheit erinnert, sagt er, damals schon habe ich euch geliebt, wie ein Vater sein Kind liebt. Und mein liebevoller Blick lag auf euch und ich habe beschlossen, euch herauszurufen aus der Sklaverei. Mit anderen Worten, ich habe euch an die Hand genommen und euch das Laufen beigebracht. Ich habe euch gestützt, als ihr eure ersten unbeholfenen Schritte in die Freiheit gemacht habt. Ich habe euch aufgerichtet, wenn ihr gefallen seid und euch auf meinen starken Armen getragen. Jeder Vater, jede Mutter kann sich in die Fürsorge Gottes gegenüber seinem Volk hineinversetzen. Es ist herrlich, das eigene Kind in seiner Entwicklung zu beobachten. Anfänglich liegt es bloß auf dem Boden, es ist hilflos, ein Sklave der Erdanziehungskraft. Es benötigt viel Unterstützung, um seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu machen. Nach vielen Stunden Übung gelangt es in die Rückenlage, in die Bauchlage, dann beginnt die Fortbewegung durch Drehen, dann robbt es auf dem Bauch wie ein kleiner Soldat. Später beginnt es zu krabbeln. Und wenn es einmal nicht mehr weiterkommt, ist es frustriert. Was passiert jetzt? Dann eilt Vater oder Mutter hin, nimmt es auf den Arm tröstet und hilft es ihm weiter. Und so auch bei dem Volk Israel. Gott liebte sie, wie ein Vater seinen Sohn liebt. Er holte sie aus den feindlichen Umgebungen heraus. Er löste sie aus Ägypten und gab ihnen eine neue Identität. Und jeder Einzelne aus dem Volk war schon als Sklave geboren und kannte nichts anderes. Nun aber hatten sie einen eigenen König, der zugleich ihr Vater war und der sie unendlich liebte. Er brachte ihnen das Laufen bei. Er lehrte sie, die ersten Schritte in seiner Gegenwart zu tun. Er führte sie durch die Wüste. Er beschützte sie und umsorgte sie. Eigentlich könnte man denken, dass keine besondere Leistung ist, ein süßes Kind zu lieben. Doch Israel war kein liebreizendes Kind. Das beschreibt Gott zum Beispiel in den Versen 2 bis 3. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg und opferten stattdessen den Baal und brachten in Gottesbildern Rauchopfern dar. Ich brachte ihnen das Laufen bei, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der sie heilte. Gott gab sie nicht auf, sondern rief sie durch seine Propheten zur Umkehr. Er gab ihnen immer und immer wieder die Gelegenheit, von ihren falschen Wegen umzukehren und sich nicht selbst zu zerstören. Doch statt sich zurückrufen zu lassen, liefen sie immer weiter von Gott weg und verließen die Quelle ihres größten Glückes. Wie tragisch! Selbst in dieser Zeit nahm sich Gott in rührender Weise seines Volkes an. In Vers 4 stellt Gott sich dann dem Volk als Viehhüter dar, der sich sorgfältig und liebevoll um sein Rind kümmert. Er führt es freundlich und bestimmt an den Zügeln, auch wenn es störrig ist und sich nicht leicht leiten lässt. Prügelt er es nicht unbarmherzig zur Arbeit und fügt ihm auch keine unnötigen Schmerzen zu. Selbst das Joch, das zum Pflügen auf ihm liegt, hebt er an, um dem Tier Erleichterung zu verschaffen. Er knallt das Futter nicht lieblos hin, wie in einer Massenviehzucht, sondern er füttert es sanft mit seinen eigenen Händen. Was für ein Bild von Gott! All unsere Sehnsüchte nach einem liebenden Vater werden hier erfüllt. Gott ist der vollkommene Vater. Von ihm leitet sich jede Vaterschaft ab. Das können wir lesen, Epheser 3,15. Der, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Er ist der rechte Vater. In ihm vereinen sich Liebe und Verantwortung in vollkommener Harmonie. Gott ist kein grausamer Diktator, kein rechthaberischer kühler Herr, kein Sklaventreiber und kein launischer Chef, der nie zufriedenzustellen ist. Aber er ist auch kein weicher und passiver Vater, der sich zurückzieht und sich vor der Verantwortung drückt. Keiner, der nur bestätigt, verhätschelt und verwöhnt und kein Profil hat. Er ist stark, er ist weise, er ist gut. Er ist verantwortungsbewusst, er ist fürsorglich, er ist liebevoll, ja sogar zärtlich und unterstützend. Doch er ermahnt auch, bringt zurecht und setzt heilsame Grenzen. Wie sieht es denn aus mit uns, um uns? Ist Gott dein und mein Vater? Liebt er uns nicht auf eine außergewöhnliche Weise, indem er uns aus der Sklaverei unseres selbstzentrierten Lebens befreit? Hat er nicht alles Gute bewirkt, uns mit unzähligen guten Dingen beschenkt, uns gelenkt, Gefahren von uns abgewandt, uns in Nöten geholfen und uns versorgt? Hat er uns nicht versorgt? All das und noch viel mehr tut er für seine Kinder. Doch was ist unsere Antwort darauf? Oft verhalten wir uns so, dass Gott wenig Anlass zur Freude in uns findet. Es ist erstaunlich, wie geduldig Gott mit uns ist und wie er es auch damals mit seinem Volk war. Doch das heißt nicht, dass Gott über unsere Ungerechtigkeit permanent hinwegsehen kann und es auch nicht wird. Gottes Liebe ist kein Widerspruch zu seinem gerechten Zorn. Das haben wir auch gelesen. Er muss zwar nicht ins Land Ägypten zurückkehren, doch nun ist Assur sein König. Denn sie weigerten sich, zu mir umzukehren. Und darum soll das Schwert in seinen Städten wüten, seine Riegel zerbrechen und sie fressen wegen ihrer Vorhaben. Doch nun mein Volk ist verstrickt in seiner Abkehr von mir. Und wenn sie, die Propheten, es rufen, um mir aufzuhelfen, so erheben sich allesamt nicht. Und diese Verse, die sprechen von Gottes Gericht, dass er wegen ihres Ungehorsams über Israel schicken wird. Sie müssen zwar nicht wieder zurück nach Ägypten, doch Gott hat eine neue Weltmacht am Horizont erstehen lassen, die Assyrer aus dem Osten. Sie werden über Israel hereinbrechen und das Schwert in seine Städte bringen. Es wird viel Leid geben und am Ende dieser Invasion steht fest, Israel wollte Gott nicht als liebevollen König akzeptieren und ehren. Nun muss er es mit einem tyrannischen König Vorlieb nehmen. Hosea kündigt dieses bevorstehende Ende des Nordreichs Israel an, was einige Jahre später auch eintraf. Es ist sehr wichtig für uns zu beobachten, dass Gottes Liebe nicht im Widerspruch zu seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit steht. Gott ist nicht meistens liebevoll und manchmal auch gerecht und zornig. Nein, Gott ist immer vollkommen in all seinen Eigenschaften. Er ist immer vollkommen liebevoll, er ist vollkommen gut, er ist vollkommen gerecht, vollkommen heilig. Gerade weil er Liebe ist, liebt er das Gute und verabscheut das Böse. Würde Gott über das Böse hinwegsehen, es tolerieren, würde er einen Kompromiss mit seinem eigenen Wesen machen. Er würde aufhören, Gott zu sein. Denn Gott ist heilig. Und dies ist schwer für uns zu verstehen, doch wir müssen es verstehen, sonst werden wir immer enttäuscht sein von Gott. Indem Gott sein Volk straft und richtet, beweist er seine heilige Liebe, die sich klar positioniert, die Stellung bezieht gegen alle Ungerechtigkeit. Und dann geschieht es auch, dass Gott in unserem Leben Dinge findet, die er nicht tolerieren kann. Wäre eine Liebe, die über alles und jeden Mantel ihr ausbreitet, die der Falschheit, der Heuchelei, der Boshaftigkeit die Hand reicht, wäre das noch Liebe? Nein. Und niemand würde das wirklich wollen. Denn wenn dies so wäre, dann würde alles gleichgültig und niemand würde Gerechtigkeit widerfahren. Ich wünsche mir, dass unser Verständnis und unsere Herzen für Gott an Tiefe gewinnen, auch indem wir diese Tatsachen in unserem Glauben integrieren. Doch wie geht es nun mit Israel weiter? Hat es überhaupt eine Zukunft verdient? Es hatte ja trotz des wiederholten Aufrufs zur Umkehr nicht gehorcht und bekam jetzt seine wohlverdiente Strafe. Damit müsste Israels Geschichte beendet sein. Wenn wir so denken, denken wir menschlich und nicht göttlich. Denn Gottes Liebe ist leidenschaftlich, sie ist barmherzig und ganz anders. Es scheint, als würde Gott noch mehr von seinem Wesen preisgeben. Er lässt uns tief blicken in seine innersten Beweggründe, in sein Herz, das so voller Leidenschaft und Liebe ist, dass wir es uns nicht vorstellen können. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich aufgeben, wie Atma, die Zibuyim, gleichstellen? Mein Herz dreht sich mir um. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht handeln nach meinem glühenden Zorn, noch umkehren und Ephraim vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Der Heilige in deiner Mitte. Ich will nicht kommen im Zorn. Wir sehen schon hier einen Gott, der zutiefst erschüttert ist, wenn er sich den traurigen Zustand seines Volkes anschaut. In ihm entsteht ein tiefes Mitleid, weil es doch trotz allem sein Volk ist, das er von Herzen liebt. Und aus diesem Grund will er nicht so behandeln, wie er die Städte Adma und Zeboim behandelte, die er damals zusammen mit Sodom und Gomorra völlig zerstörte. Er beschließt bei sich selbst, seinen glühenden Zorn von Israel abzuwenden. Zwar hebt er nicht das angekündigte Gericht durch die Assyrer auf, das kann er ja nicht. Doch er verspricht, ich will dich, mein Volk, nicht völlig vernichten. Deine Sünden wiegen schwer und mein Zorn ist groß. Doch mindestens ebenso tief ist meine Zuneigung zu dir. Seine Begründung dafür ist erstaunlich. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Gott sei Dank. Gott ist Gott und nicht ein Mensch. Gott ist und handelt anders als wir Menschen. Wenn sich uns gegenüber jemand so verhalten würde, wie es das Volk Israel Gott gegenüber getan hat, dann wäre unsere natürliche Reaktion nicht Mitleid oder Barmherzigkeit, geschweige denn leidenschaftliche Liebe. Uns stünde stattdessen der Sinn nach Rache und Vergeltung, oder? Ist es nicht erstaunlich, dass Gottes Liebe zu uns nicht eine bloße Entscheidung ist, sondern ihren Ursprung im tiefsten Inneren seines Herzens hat? Hast du dich jemals nach absolut bedingungsloser Liebe gesehnt, die von Herzen kommt und die sich dir völlig hingibt? Solch eine Liebe wirst du niemals in der Beziehung zu einem Menschen finden. Zwar ist auch menschliche Liebe etwas Wunderbares, doch auch die größte Liebe wird nur ein Schatten der Liebe sein, die Gott zu seinen Kindern hat. Und dies ist auch der Grund, weshalb sich Gott über sein Volk erbarmte, indem er es aus der Gefangenschaft zurückholte. Doch selbst nach diesem gnädigen Handeln Gottes ist das Volk das Gleiche geblieben. Diejenigen, die zuvor noch nach Befreiung schrien und sich nach Gottes Eingreifen sehnten, hatten sich, nachdem Gott sie erhörte, in ihrem Herzen nicht wirklich verändert. Doch immer wieder gab es in der Geschichte Israels gute Anfänge. Doch genauso oft verfielen sie wieder in ihr altes Verhalten und Denken. Wie war es Gott möglich, diesem Volk seine Liebe zu erweisen und es gleichzeitig für seine Sünden zu bestrafen? Oder auf uns bezogen, wie kann er uns in die Gemeinschaft mit sich selbst ziehen, obwohl wir nichts weiter sind als rebellische und boshafte Sünder, die seiner Heiligkeit völlig entgegenstehen? Nach unserem Verständnis müsste Gott entweder auf sein gerechtes Gericht verzichten, was er nicht kann, oder aber er müsste auf seine Liebe verzichten, was er nicht will. Vor einigen Tagen las ich die ersten Zeilen des Neuen Testamentes. Dort wird im Matthäus-Evangelium beschrieben, wie Maria und Josef nach der Geburt Jesu nach Ägypten flohen und dort ihren Sohn von dem Kindermord des Herodes zu retten. Matthäus 2,15. Und sie blieben dort bis nach dem Tode des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Kommt uns dies nicht bekannt vor? Matthäus zitiert hier den ersten Vers aus unserem Hosea-Text. Mein erster Gedanke war, wieso spricht Matthäus hier von einer Erfüllung? Was hat der Ausdruck des Volkes Israels Ägypten mit dem Aufenthalt Jesu in Ägypten zu tun? Doch die Situation ist folgende. Gott hatte sich unter allen Völkern ein Volk auserwählt, dem er seine Liebe zeigen und das sich zu seinem Eigentum machen wollte. Sein ganzes Interesse widmete er der Beziehung zu diesem einen Volk. Doch bedauerlicherweise ist dieses Volk ein ungehorsames und dickköpfiges Volk und ist weder fähig noch willens, von sich aus diese Beziehung zu pflegen, diese Beziehung. Wie also kann Gott dieses Volk lieben und sich um sie sorgen, wenn er es gleichzeitig im Zorn für seine Sünden richtet? Die einzige Lösung ist, jemand muss an die Stelle des Volkes treten, jemand musste seinen, ja unseren Platz einnehmen. Jemand musste zeigen, wie das wahre Israel in Gottes Augen sein sollte, und gleichzeitig musste für die begangene Schuld gebüßt werden. Und die Sünde musste bestraft werden und das Gericht musste vollstreckt werden. Und all das tat Jesus. Er kam auf diese Erde und er ist der wahre Sohn, den der Vater liebte und den er aus Ägypten rief. Zwischen Jesus und dem Vater herrscht keine einseitige Vater-Sohn-Beziehung, die nur der Vater investierte. Nein, Jesus lebte und liebte schon im Himmel, aber auch auf unserer Erde, in einer vollkommenen, harmonischen Beziehung zum Vater. Er verherrlichte den Vater und war ihm in allen Dingen gehorsam. Und auf diese Weise erfüllte Jesus Christus alles, was das Volk Israel damals und auch wir heute nicht fähig sind zu tun. Doch wie kann das, was Jesus getan hat, uns angeeignet werden? Wie wird die Gerechtigkeit Jesu zu unserer Gerechtigkeit, sodass Gott uns annimmt und uns vergeben kann? Und dies ist nur möglich, weil Jesus unsere Ungerechtigkeit auf sich nahm und uns im Gegenzug seine Gerechtigkeit schenkt. Er setzte sich dem Gericht Gottes aus, was wir verdient haben. Er starb am Kreuz, wo ihn der Zorn seines Vaters mit voller Wucht traf. Er ließ sich an deiner und meiner Stelle verurteilen, damit wir freigesprochen werden können. Das ist das Evangelium und das ist Jesus Christus. Ich kann nicht aufhören, darüber zu staunen, denn es ist die beste Botschaft der Welt. Jesus Christus ist selbst der Gott, der uns in den letzten beiden Versen beschrieben wird. Und Gottes Liebe ist stark und beschützend. Sie werden Jahwe folgen, wenn er wie ein Löwe brüllen wird. Wenn er brüllt, werden seine Söhne zitternd herbeikommen vom Westen. Sie werden zitternd wie die Vögel aus Ägypten kommen und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht Jahwe. Es werden Tage kommen, ja sie sind schon längst angebrochen, an denen nicht ein paar wenige Israeliten aus einer menschlichen Gefangenschaft befreit werden. Nein, wenn Gott wie ein starker Löwe brüllt und seine mächtige Herrschaft zeigt, dann werden alle kommen, die zu seinem Volk gehören. Und auch die, die bisher nicht dazu gehörten, seine Söhne, sind alle diejenigen, die an das Evangelium seines Sohnes Jesus Christus glauben und die mit seiner Gerechtigkeit ausgestattet sind. Selbst der Löwe von Juda wird seine mächtige Stimme erschallen lassen. In Offenbarung 5,5 steht, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist von Geschlecht Juda, die Wurzel Davids. Die aufzutun, das Buch und zu brechen, seine sieben Siegel. Also das ist etwas, was ganz wunderbar ist. Es steht auch im 1. Mose, ich auch lesen. Juda, du bist, dich werden deine Brüder loben. Deine Hand wird deinen Feinden aus dem Halse sein. Vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ist niedergekniet und lässt sich schlagen wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will sich wieder ihn auflehnen? Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch die der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und denselben werden die Völker anhangen. Jakob erinnert Juda an seine Kühnheit und Kraft, daran das Bild des Löwen. Er wird allen überlegen sein und sie werden Achtung vor ihm haben. Genauso ist es geworden. Juda vereinigte alle Stämme unter seiner Krone. Aber hier weist das prophetische Wort des alten Vaters weit über sich hinaus auf Jesus Christus hin, der die Völker Herrscher sein sollte und wurde. Er ritt ja auch später tatsächlich auf einem Esel ein und auf die Zeit des tausendjährigen Reiches, wo es die Überfälle Gottes Gaben geben wird. In Hiob 37 steht ab 2, Vers 2, hört ihr, wie der Donner rollt? Hört ihr Gottes Stimme? Dann brüllt der Donner, ja Gottes mächtige Stimme erklingt. Seine Stimme bewältigt uns. Und im Psalm 29, 3 bis 4, die Stimme des Herrn erschallt über die Meere. Der erhabene Gott lässt den Donner grollen. Er ist der Herr. Wie gewaltig ist seine Stimme, wie herrlich und furchtbar zugleich. Und Hosea 11, 9 bis 11 nochmal. Hosea erinnert nochmals an die Liebe Gottes, die er im Laufe der Jahrhunderte immer wieder bewiesen hatte. Schon bei der Herausführung aus Ägypten. Aber dann immer neu. Allerdings reift jetzt schon alles zum Gericht heran, weil die Menschen bewusst die Umkehr ablehnen. Und trotzdem kann Gott von seiner Liebe nicht lassen, denn er ist anders als wir Menschen. Seine Liebe ist immer größer als menschliche Güte. Sie kann so laut rufen, wie ein Löwe brüllt. Aber gerade das wird helfen, dass sie zurückkommen. Gott wird also seine Gnade doch über alle Gerichte hinaus triumphieren lassen. Und alle, die zu ihm gehören, werden zitternd vor Ehrfurcht und bebend vor Freude aus allen Himmelsrichtungen zu ihm kommen. Sie werden aus dem Westen vom Meer kommen, aus dem Süden, aus Ägypten und auch aus dem Osten Assyrien. Und sie werden ihre Heimat finden, eine Heimat für ihre unruhige Seele, die erst dann zufrieden ist, wenn sie in Gott zur Ruhe kommt. In der Gegenwart und unter dem Schutz des starken, ehrfurchtgebietenden Löwen, der zugleich ein liebevoller Vater und Hirte ist, was bewegt dich in deinem Herzen, wenn du hörst, dass Gott so ist, wie er sich hier darstellt? Ist dieser Vater, der dich sucht, nicht auch der Vater, den du suchst? Wenn Gott uns mit einer solchen Liebe begegnet, ist er es dann nicht auch wert, dass wir ihm vertrauen? Dass wir bei ihm unsere Zuflucht suchen? Dass wir ihn lieben und seine Gegenwart genießen und so leben, dass es ihm gefällt? Vielleicht hast du bisher nie glauben können, dass Gott so ist. Hat sich vielleicht bis jetzt das Bild von Gott nicht verändert? Und du kannst dies alles einfach nicht glauben. Der Heilige Geist kann das durch sein Wort verändern. Und darum ist der Hosea-Text auch für uns so wichtig, dass wir Gott nicht vergessen, dass wir Jesus Christus nicht verlassen, dass wir immer wieder neu daran denken, was hat er uns eigentlich geschenkt? Was hat er uns eigentlich gegeben? Einen Halt, eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit reicht, was er alles getan hat. Und dass wir auch in Problemen und Schwierigkeiten und Nöten, die haben wir doch alle, das wollen wir doch nicht wegdiskutieren. Aber wer hilft uns denn in all diesem Schrott weiter, in den ganzen Problemen? Wenn man eine Operation hinter sich hat oder Krankenhausaufenthalt oder man fühlt sich nicht mehr so. Und die jungen Leute haben auch ihre Probleme. Ich habe mal damals festgestellt, die alten Leute, die sagten immer, ja, die Jungen haben ja keine Probleme. Dann sprich mal mit den jungen Leuten. Da wirst du staunen. Die sagen es vielleicht nicht. Und die alten Geschwister, was sollen die machen? Die sollen den Jungen helfen. Ich war mal jung und kann die Jungen verstehen. Die Jungen waren noch nie alt, die können mich nicht verstehen. Aber darum bin ich aufgerufen, als Älterer, wenn die Jungen nicht wollen, zu helfen. Und beten können wir alle. Und ich bitte den Vater in Jesu Namen, dass er durch sein Wort heute in den Herzen was bewegt. Amen.